What if we looked at the role of the church differently?
Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten?
To send some fantastic people to serve in government.
Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden.
What if the church was sending some of its people into the business world?
Und was, wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet?
What if we were sending young people into the teaching profession?
Was, wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden?
And then another important institution in society is media.
Und noch was Wichtiges in der Gesellschaft sind die Medien.
Your church is at a very important milestone right now.
Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein.
Yes, guten Abend miteinander. Bei Stegenen ist doch einmal angeschrieben, Achtung Stufe, damit man wirklich aufpasst beim Anlaufen oder beim Runterlaufen. Und bei unserer Treppe hier auf der Bühne steht defekt drauf. Also mir geht das nicht gerade, ist nicht gerade beruhigend, aber ich habe mir dann überlegt vorher, vielleicht ist das wirklich, dass nur Leute auf der Bühne arbeiten, die wirklich irgendwie Gottesvertrauen haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber es ist es so. Ihr habt es mitbekommen, wir sind immer eine neue Serie Imagine. Stellt euch vor, was würde passieren, wenn wir nicht einfach nur Kirche machen, damit es für euch schön ist, damit es bequem ist, damit wir ein bisschen unterhalten werden, dass das am Sonntag nicht langweilig ist. Sondern lasst uns vorstellen, was es heisst, wenn wir unsere Kirche nutzen, um gegen raus zu wirken. Wenn wir Leute aussenden, dass wir auch gegen raus scheinen können. Und ich liebe das, dass wir diese Serie haben. Und ich sehe ein riesiges Potenzial in dieser Serie, dass es nicht nur einfach mich prägt, sondern dass es auch uns als Kirche in ein Next Level bringt. Und lass uns mit der Erwartung in die Serie steigen, dass wir nicht einfach weitere ein paar Sündige, coole Celebration haben, irgendeine gute Message hören, sondern lass uns alle die Herz auftun, dass wir eine Erwartung haben, dass unsere Leben prägt werden, dass wir verändert werden, dass wir, ja, so wie es Bill Hybels im Teaser schön gesagt hat, einfach in die Vision wachsen, dass wir Leute aussenden und dass wir gegen raus wirken können. Ich selber, ich sehe in meinem Leben leider mega oft, dass der Sonntag ein riesiges Glaubenshighlight ist. Ich komme irgendeine gute Message über, ich habe Worship-Zeit, wo ich Gott begegne, Zeit mit anderen Christen, das ist so ein Highlight. Und dann unter der Woche, wir beten zwar, wir lesen vielleicht die Bibel, hat ein gutes Gespräch über den Glauben, hat Small Group, alles gute Sachen. Aber aus dem Highlight, das man am Sonntag hat, hat es so wenig Output. Mega viel Input, ich komme so viel über, aber mega wenig Output. Und um das ein bisschen verdeutlichen, habe ich die Pflanzen mitgenommen. Ich habe wirklich lange müssen fighten, bis ich die Pflanzen mitnehmen durfte von Nadine. Die sind eher heilig. Auf jeden Fall, die braucht viel Sonne, darum ist es da gerade gut. Ich verstehe nicht viel von Pflanzen, aber etwas ist ganz wichtig, und zwar sind eigentlich so zwei Hälften. Das, was wir hier sehen, Blätter, Stängel, da wächst ein Gürkli, oder hätte ein Gürkli wachsen sollen. Und dann der ganze Teil, den man nicht sieht, hier in der Erde, und zwar die Wurzeln. Die Wurzeln hat die Aufgabe, im Boden die Nährstoffe als Wasser reinzukommen. Sie hat auch die Aufgabe, der ganzen Pflanze Halt zu geben. Und ähnlich ist es mit unserem Glaubensleben. In unserem Glaubensleben hat es auch die zwei Komponenten. Einerseits sollen wir tief verankert sein in Gott. Wir sollen verankert sein, wir killen mit Christen zusammen, wo es Halt gibt, wo es Vertrauen gibt, wo uns auch die Nährstoffe gibt, die wir brauchen zum Leben. Aber es soll nicht bei dem bleiben, sondern es soll etwas rauswachsen, das sichtbar ist für die Erde. Es soll etwas rauswachsen, das Frucht bringt. Und ich glaube, wenn diese Pflanze einfach nur aus den Wurzeln besteht, dann würde sie nicht mehr bei uns daheim sein, sondern sie würde vorgeschossen werden. Und in dieser Serie geht es nicht darum, dass wir sagen, ja, Killen ist nicht so wichtig. Es ist wichtiger, dass wir rausgehen. Es ist wichtiger, dass wir unter der Woche den Glauben leben. Ja. Aber es geht viel mehr darum, hey, die Wurzel ist mega wichtig. Wir sollen der viel Platz geben. Aber es soll nicht bei dieser Wurzel bleiben, sondern es soll erst der Anfang sein, dass etwas Größeres daraus entstehen kann. Im Jakobus wird das mega gut auf den Punkt gebracht. Jakobus 2,17. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glauben. Er ist tot und wertlos. Also lass uns wirklich die kommenden Wochen nutzen, um in die Vision einsteigen, dass wir uns nicht einfach mit dem Wurzelglauben zufrieden geben, sondern dass wir unsere Wurzeln nutzen, um Frucht hervorzubringen. Und diese Woche ist Love in Action für uns. Also es wird eine wirklich praktische Woche für uns als Kirche und auch vor allem für uns als ganze Stadt Brugg. Wir haben die Chance, zum praktisch anpacken, zum Aktionen durchführen, zum nächsten Liebe können leben. Und wenn es um nächsten Liebe geht, dann lernen wir von Jesus recht gut, wie es gegangen ist oder wie das funktioniert. Jesus hat ja immer wieder Begegnungen gehabt mit verschiedenen Menschen. Und er hat sich Zeit genommen, um wirklich gewinnbringende Gespräche zu führen. Und einmal ist ein Gesetzeslehrer auf ihn zugekommen, also einer, der die Bibel oder die Tora gut kennt hat, einer, der viel über die Gesetzesbücher von Gott nachgedacht hat. Und wahrscheinlich ein recht gescheiter Mann. Und er hat Jesus eine Falle stellen. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deine Mitmenschen sollst du lieben, so wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Das war ein Theoretiker, ein Denker, der sich wahrscheinlich viel Gedanken gemacht hat, was ist gut, was ist nicht gut, wie muss ich am Sonntag den Sabbat heiligen, was für Gesetze gibt es? Und wahrscheinlich hat er von Jesus auch so ein Gesetz erwartet, das er erfüllen muss, damit er in den Himmel kommt. Vielleicht so und so manchmal in die Synagoge gehen oder was auch immer. Er hat wahrscheinlich irgendeine Regel erwartet, die ihm hilft, dass er auf der sicheren Seite ist. Aber Jesus hat ihm nicht eine theoretische Regel auf den Weg gelegt, sondern er hat ganz praktisch geantwortet, lieb die Nächsten. Und eben anhand der Gegenfrage merkt man, er hat es noch nicht ganz verstanden, was der Nächste denn ist. Und darum hat Jesus eine Geschichte erzählt. Und zwar ist ein Mann von Jerusalem auf Jericho gelaufen und auf dem Weg übelst verprügelt worden, ausgeraubt worden und ist dort gelegen, verletzt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Und dann ist der erste fromme Gesetzeslehrer gekommen und hat den Mann gesehen. Und in dem Moment, wo er ihn gesehen hat, hat er einfach die Strassenseite gewechselt und ist so weitergelaufen. Wahrscheinlich hat er irgendein Ziel gehabt. Wahrscheinlich hat er unbedingt predigen müssen oder hat irgendwie eine wichtige, fromme Aufgabe gehabt. Und darum hat er gedacht, ich muss jetzt den einfach auf der Seite lassen. Dann ist ein zweiter gekommen, also ein Tempeldiener, auch ein frommer Mensch, der das gesehen hat, aber auch vorbeigelaufen ist. Und der dritte, der gekommen ist, war ein Samariter. Eine Nationalität, die nicht irgendwie bekannt war, dass sie mega fromme Menschen sind, sondern ein bisschen ein verachtetes Volk. Und der hat den Mann am Boden gesehen, hat ihm geholfen, hat ihn versorgt. Und er ist erst wieder weitergezogen, wo er mit Gewissheit konnte sagen, dem Mann geht es gut, es ist alles okay. Und Jesus fragt nach dieser Geschichte, was glaubst du? Wer ist in dieser Geschichte, Geschichte am nächsten begegnet, so wie es sollte sein? Vielleicht erlebst du in deinem Alltag nicht so viele Situationen, wo irgendeiner verprügelt auf der Straße liegt. Aber ich glaube, jeder von uns kommt immer wieder tagtäglich an Situationen hin, wo wir Leute sehen, wo wir wissen, eigentlich könnten wir ihnen helfen. Eigentlich, wir sehen genau, was ihnen fehlt. Wir könnten ihnen ganz einfach helfen, aber wir haben irgendetwas Wichtiges vor. Wir müssen ja die Arbeit kommen oder wir müssen irgendwie pünktlich im ISF sein oder whatever. Irgendeinen Grund haben wir immer, dass wir dem ein bisschen aus dem Weg gehen. Und ich wollte uns als Kirche challengen, dass wir diese Woche nutzen, um diesen Lifestyle ein bisschen zu switchen. Jesus hat noch viele andere Sachen gemacht auf der Erde. Er hat ganz viele so Begegnungen gehabt. Und jedem, dem er eigentlich begegnet ist, der hat er einfach als seinen Nächsten angeschaut und ihm geholfen. Er hat ihn geheilt, er hat Zeit verbracht, er hat Füße gewascht, whatever. Er hat wirklich einfach ist für die Leute da gewesen und hat sie ganz praktisch geliebt. Nicht irgendwie hochfromm oder damit er mehr Achtung bekommt, sondern er hat sie ganz praktisch geliebt. Und das hat etwas ausgelöst. Und zwar, wo nachher die ersten Christen, wo er in den Himmel zurückgegangen ist, Pfingsten gekommen ist und die ersten Christen so richtig losgelegt haben, hat man gemerkt, die sind noch völlig on power gewesen. Die haben das mitbekommen, sind völlig motiviert gewesen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 4. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es nicht, weil die Leute, die Land und Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie an die Bedürftigen verteilen konnten. Ich habe die Passage in der Bibel schon in der letzten Message erzählt, aber ich glaube, die hat immer wieder Platz, weil es ist so krass, was dort passiert ist. Wir lesen in der Bibel, aber auch mit ganz vielen Quellen außerhalb der Bibel, dass dort Christen wirklich alles gegeben haben, was sie geben können. Da hat es Christen gegeben, Gemeinden gegeben, die einfach Geld gesammelt haben, um mit dem Geld Sklaven freikaufen. Wo die Pest ausgebrochen ist, und es war wirklich ein übler Kranker, der einfach viel Tote gegeben hat, haben sich die Christen nicht einfach nur ein bisschen überlegt, was könnte mir gut tun, sondern sie haben sich in Gefahr begeben und haben die Pesttoten irgendwie weggedreht. Sie haben ganz viel gemacht, viele Risiken sind sie eingegangen, damit das ganze Pestproblem kleiner geworden ist. Oder gerade dort, eben in der Zeit der Apostelgeschichte, lesen wir, dass sogar freie Christen wie du und ich, die ein ganz normales Leben hatten, sich freiwillig in die Sklaverei gebracht haben, damit ein anderer Sklave an ihrer Stelle freigelassen werden kann. Ist das nicht crazy? Ist das nicht crazy, was die Christen für einen Power hatten, was sie für eine Motivation hatten? Und vielleicht denkst du, ja, easy, das sind halt die ersten Christen, die haben Jesus erlebt, die sind noch völlig gehypt halt und haben darum alles gegeben. Aber es ist nicht einfach nur bei denen geblieben, sondern wenn wir in der ganzen Zeit anschauen, seit Pfingsten, seit dieser Apostelgeschichte bis heute, hat es immer wieder so viele Momente gegeben in der Geschichte, wo Christen aufgestanden sind, ganz praktisch Nächstenliebe gelebt haben und durch das nicht einfach nur ein Mensch prägt worden ist oder eine coole Story entstanden ist, sondern wo wirklich Gesellschaft prägt worden ist. Und das wirklich über die ganze Zeit hinweg. Zum Beispiel hat es früher Krankenhäuser noch nicht gegeben. Es hat zwar irgendwie ein paar Gruppen gehabt, die Leute versorgt haben, aber das war meistens nur für eine Gesellschaftsschicht. Entweder hat man die Reichen und Adeligen verpflegt oder an anderen Ort hat man gesagt, hey, alle Soldaten, die vom Krieg zurückkommen, kommen vom Staat da automatisch medizinische Unterstützung über. Aber jeder Durchschnittsbürger, wie du und ich heute wären, hat selber müssen schauen. Wenn ihm irgendwie ein Bein gebrochen war, hat er selber müssen schauen, was er macht. Wenn er irgendeine Krankheit hatte, musste halt seine Familie vielleicht schauen, dass er überlebt. Und das war ein grosses Problem, auch mit Pest und all diesen Krankheiten, die es dort gegeben hat. Bis im 4. Jahrhundert, und dort ist eigentlich der grosse Meilenstein passiert, gerade was das Gesundheitswesen anbelangt. Dort ist eine Frau gekommen, namens Fabiola. Und die Frau hat alles hingegeben und hat einfach Nächstenliebe gelebt, indem sie davon Kranke verpflegen. Und rundum hat es Leute gegeben, die ihr geholfen haben, einfach gratis andere Menschen zu pflegen. Und sie hat das erste Krankenhaus in der westlichen Welt gegründet. Sie hat eigentlich einen Meilenstein gelegt, indem sie gesagt hat, das Krankenhaus ist nicht irgendetwas, das man nur für gewisse Gruppen zur Verfügung stellt, sondern das Krankenhaus soll so sein, dass möglichst alle kommen und versorgt werden. Das hat dort eine riesige Welle ausgeschlagen. Es sind ganz viele Krankenhäuser in ganz Europa entstanden. Und sie haben einen einzigen Leitsatz gehabt. Und zwar nicht einfach irgendein cooles Motto oder Slogan, sondern sie haben Jesus höchstpersönlich zitiert. Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre es doch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Ist das nicht krass? Eine Frau, die einfach nicht nur für ihre Gemeinde denkt oder irgendwie schaut, dass sie Geld machen mit ihren Fähigkeiten, sondern die ganz einfach Nächstenliebe gelebt hat, hat dazu gesorgt, dass Krankenhäuser eigentlich erfunden worden sind. Und das hat eine riesige Welle ausgelöst. Und gerade zu dieser Zeit ist die Kirche mega gewachsen. Es hat langsam Strukturen gegeben, es hat langsam Chefen und Organisation gegeben und aus denen einfache, unkomplizierte Kirchen in den einzelnen Städten, die einzelnen Gemeinden, ist langsam wirklich eine Organisation geworden. Und sie hatten so viele Leute, die freiwillig Krankenpflege betrieben haben, dass sie sogar als Teil dieser Organisation ein sogenanntes ich muss schnell nachschauen, Diakonat geschaffen haben. Also eine Gruppe, die nichts anderes macht, als freiwillige Helfer in den Spitälern einzuplanen. Das ist doch vielleicht ein bisschen vergleichbar mit uns als ICF, wo wir mit Leuten schauen, dass jemand an der Bar ist, irgendwie eine Band da ist, jeden Sonntag. Und ich finde das noch recht krass, wenn du denkst, dass sie eigentlich die Struktur auch so angefangen haben. Stellt euch vor, wir als ICF mit so vielen Helfern, dass wir nicht einfach nur gerade die Band besetzen können, sondern dass wir noch für jede Woche ein Team einplanen können, das sagt, wir besuchen die alten Leute im Altersheim. Oder ein Team, das sich um die alleinerziehenden Mütter kümmert. Oder extra ein Grüppli, das unter der Woche in Quartier geht und sich einfach mit den Jugendlichen dort beschäftigt und mit ihnen Zeit verbringt. Eigentlich die Struktur, die dort entstanden ist, von dieser Kirche, das Diakonat, das war die Grundlage von den heutigen Spitälern. Also wenn du heute vielleicht im Spital arbeitest und deine Einsatzpläne bekommst, das Ganze hat dort angefangen, weil eine Frau aufgestanden ist und hat angefangen, Christen zusammenzunehmen, die helfen und nicht einfach nur ein, zwei Leute waren, die verpflegt worden sind, sondern ganze Spitäler entstanden sind. Etwas Ähnliches gibt es nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im Schulsystem. Dort war genau das gleiche Problem, dass es zwar Schulen gegeben hat, aber die sind meistens nur für irgendeine gewisse Gruppe zur Verfügung gestanden. Die Reichen, die sich das können leisten konnten, oder die, die irgendwann mal im Handland arbeiten wollten, die sind in die Schule geschickt worden. Die, die eh nur auf dem Land arbeiten, die müssen ja nicht können lesen und schreiben. Und wo Martin Luther die Bibel auf Deutsch übersetzt hat, dort hat er noch etwas dazu getan. Und zwar war es ihm ein mega Anliegen, dass all die Jungs und Mädels im reformierten Gebiet in die Schule gehen, damit sie die Bibel auch lesen können, damit sie es auch verstehen können, was in dieser Bibel steht. Weil er hat zwar die Bibel auf Deutsch übersetzt, aber kaum jemand konnte lesen und schreiben. Das ist noch recht krass. Wir sehen jetzt im Nachhinein, wie gerade zu dieser Zeit, wo die Bibel entstanden ist, wo Martin Luther nachher die Schule gegründet hat, für Jungs und Mädels, um einfach gratis lernen und schreiben, wie die reformierten Regionen in Europa einen Aufschwung, einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben. Diesen Ländern, diesen Regionen ist es plötzlich besser gegangen, nur weil es einfach, weil praktisch jeder, der in die Schule gegangen ist, hat gelernt lesen und schreiben. Ist es nicht krass, dass einfach ein Mensch Nächstenliebe gelebt hat, sich bereit erklärt hat, um irgendetwas hinzugeben, zum Aufgeben und für die Jungen einzusetzen. Und dass das so eine prägende Rolle hatte. Wir sehen noch heute in Deutschland, hat es Dutzende Martin-Luther-Schulen. Also sie haben ja oft irgendwie einen Namen, diese Schulen. Und dort hat es ganz, ganz viele, die einfach Martin-Luther-Schule heisst, wo ihre Wurzeln in der Zeit haben, wo der Martin Luther die Schule hat gründen lassen. Also wir sehen, es sind nicht einfach nur die ersten Christen gewesen, die gehypt waren, die völlig motiviert waren und alles gegeben haben. Sondern immer wieder in unserer Zeit sind Christen aufgestanden, haben nicht einfach nur geschaut, dass ihren Wurzeln gut geht, sondern sie wollten etwas Bleibendes hinterlassen und haben die Nächstenliebe praktisch gelebt. Und darum wollte ich auch uns challengen, dass wir das gerade in dieser Woche, aber auch in Zukunft viel mehr machen. Und dir geht es vielleicht gleich wie mir. Eigentlich würden wir ja schon gerne gute Menschen sein, grosszügig sein, Nächstenliebe leben. Und doch kommen immer wieder so viele Ausreden. Zum Beispiel, gerade diese Woche habe ich mit Nadine geredet und wir haben darüber geredet, über unseren Garten. Und mir ist in den Sinn gekommen, oder ich habe gemerkt, dass unser Gras langsam wieder so geschnitten werden soll. Und das hat die letzten, seit wir dort wohnen, eigentlich immer die anderen gemacht von unserem Haus. Die haben die ganze Wiese immer gerasenmäht, selbstverständlich. Auch unseren Platz haben sie selbstverständlich gerasenmäht. Und ich habe mir selber gesagt, ja, die sind ja pensioniert, die haben ja Zeit, die sind alt, die müssen nicht arbeiten, die können das. Und heute habe ich gemerkt, dass ich mir eine riesen Ausrede eigentlich einbilde in dem, dass ich sage, ja, sie haben Zeit. Und das ist zum Beispiel eine von den Actions, die ich mir persönlich vorgenommen habe, dass ich die nächste Woche wird bei uns rasenmähen, weil ich gemerkt habe, hey, ich habe zwar vielleicht weniger Zeit als sie, aber für sie ist es leicht anstrengender, die ganze Wiese rasenmähen. Eben, dass so eine Ausrede, ich habe keine Zeit. Eine andere Ausrede ist, dass die Personen ja vielleicht selber schuld sind. Gerade gestern in einem Gespräch habe ich so als Beispiel den Bettler in der Bahnhofsunterführung erwähnt, der Geld will. Und der Kollege hat gesagt, ja, der ist ja selber geschuld. Er hat ja eigentlich Zugang zu Geld. In der Schweiz, in diesem Staatssystem, hätte er die Möglichkeit, irgendwie zu etwas essen und zu trinken zu kommen, dass er überlebt. Und ich muss ihm recht geben. Es ist ja so. Vielleicht ist er selber geschuld. Vielleicht hätte er die Möglichkeit, gar nicht müssen dort unten betteln. Aber lass uns das nicht als Ausrede brauchen, sondern lass uns sagen, hey, auch wenn der dort unten ist, auch wenn der vielleicht gar nicht müsste dort betteln, ich will dem trotzdem helfen. Vielleicht gebe ihm einiges Essen, sitze zwei Männer, komme ins Gespräch und merke, hey, er braucht vielleicht Motivation, um dort hinzugehen. Er hat vielleicht Angst oder was auch immer. Er weiß es vielleicht nicht richtig und kann ihm vielleicht auf irgendeine Art helfen. Aber lass uns das nicht als Ausrede brauchen, dass er selber geschuld ist. Auch wenn jemand selber geschuld ist, soll das kein Hindernis sein, dass wir dieser Person nicht helfen. So wie, glaubt die Leute, die ins Krankenhaus gekommen sind, sind vielleicht auch selber geschuld gewesen, dass sie irgendwie ein Bein gebrochen haben. Egal, mir hilft ihnen. Oder jemand anderes kann es vielleicht besser. Ich bin doch nicht der Spezialist. Und es gibt vielleicht Situationen, wenn jemand vielleicht ein seelisches Problem hat, dass es für mich überfordernd ist, dass ich sage, hey, ich kann dieser Person nicht helfen. Das ist für mich too much. Und gerade in dem Moment glaube ich, dass wir als Kirche mit Jesus zusammen eigentlich die Möglichkeit haben, um jedes Problem anzugehen. Irgendjemand hat sie in dem Movement, wo dieser Person seelisch helfen kann. Wenn jemand wirklich finanzielle Probleme hat, ich glaube, irgendjemand in dem Movement hat es, oder auch hier in der Kirche, wo dieser Person helfen kann, die für sie da sein kann. Darum lass uns das auch nicht als Ausrede brauchen. Oder wir sagen, ja, das ist ja nur ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Ich kann dieser Person ja schon helfen heute. Aber morgen hat sie ja wieder Hunger. Was bringt es? Oder es hat so viele andere. Und auch dort, ich glaube, es fängt im ganz Kleinen an. Mutter Therese hat das mega schön gesagt. Sie hat gesagt, wenn sie sich um die ganze Masse kümmern, wenn sie die ganze Masse sehen, an Not, wo man wäre, sie wäre am Limit, sie wäre überfordert. Und darum hat sie sich eigentlich immer nur um einzelne Menschen gekümmert und ist für einzelne Menschen da gewesen. Und doch, wenn man so zurückschaut, ist sie ein mega Name, weil sie hat so vielen Leuten geholfen, indem sie immer einfach einzelnen Leuten geholfen hat und für sie da war. Oder wir sagen, dass die Hilfe vielleicht gar nicht nachhaltig ist. Und auch ich merke, ich tue selber oft irgendwie überlegen, denke, ja, das ist ja schon gut, wenn wir dort spenden, aber das hilft ja auch nur kurzfristig. Und klar muss man da auf die einen Seite ein bisschen schlau sein, aber auf die andere Seite glaube ich, dass Menschen, auch wenn ihnen vielleicht nur kurzfristig geholfen ist, dass ihnen Hoffnung gegeben werden kann, dass ihnen Mut gegeben werden kann, dass sie am nächsten Tag, wenn sie wieder an die gleichen Probleme hinkommen, viel weiterkommen. Aber wie gesagt, wir werden diese Woche so in eine Love-in-Action-Woche starten. Und das muss gar nicht irgendwie kompliziert sein, wo wir irgendwie etwas mega Kompliziertes organisieren, mega viel Geld zusammensammeln, dass wir irgendwie Leute helfen können. Sondern so Nächstenliebe kann immer im ganz Kleinen anfangen. Indem, dass wir einfach mit offenen Augen durch den Tag durchgehen. Zum Beispiel heute Morgen, wo uns das mit dem Rasenmähen in den Sinn gekommen ist und wir gemerkt haben, ah, vielleicht geht es unserem Nachbarn gar nicht so gut. Und vielleicht habe ich eigentlich mehr Zeit, vielleicht könnte ich das schon selber auch mal rasenmähen, es wäre ja nichts als fair. Und lass uns mit so kleinen Aktionen starten. Und ich glaube, das hat einen mega, mega Impact in unsere Nachbarschaft, in unsere ganzen Gemeinden. Und es kann wirklich etwas auslösen. Falls du jetzt erstmal da bist oder nicht ganz weißt, was Love in Action ist. Das ist eine Aktion, die wir in verschiedenen Gemeinden, also Städten rund in der ganzen Schweiz machen, jedes Jahr. Und wir haben extra so eine Plattform dazu, loveinaction.ch. Und auf dieser Plattform kann man Aktionen eintragen. Das ist nicht einfach nur das ICF Bruck, das etwas für Bruck macht, sondern das sind andere Gemeinden von Bruck, die auch sich committen für das. Und man kann auf die einen Seite so Aktionen machen, und man kann auch drauf gehen und sagen, hey, ich will bei dieser Aktion teilnehmen. Und zum Beispiel, wir werden im Altersheim Muffins verteilen. Wir werden schauen, dass wir irgendeine gute Zeit finden, und mit diesen älteren Leuten einfach Muffins verteilen und mit ihnen Zeit verbringen. Das ist nichts, irgendwie, wo man eine spezielle Ausbildung braucht. Das ist nichts, wo man mega viel Geld oder Zeit braucht. Das Einzige, was es braucht, ist, dass man sich 2 Stunden oder so am Abend nimmt und mit diesen Menschen Zeit verbringt. Und ich glaube, das kann einen mega positiven Impact haben auf die Leute, die einfach einsam sind. Weil ich glaube, gerade Einsamkeit ist ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Geld haben wir genug, Hunger hat kaum jemand. Aber Einsamkeit, das ist wirklich ein riesiges Problem. Wir haben auch noch ganz viele andere Aktionen, schon jetzt in unserer Kirche. Und darum wollte ich schnell die Leute von uns bitten, den Thomas, den Ursi, den Rebi, dass sie doch selber schnell mit ihren Worten erzählen, was sie werden in dieser Woche machen. Rebi, erzähl.
Also ich habe 2 Actions, die wir machen. Und die eine war gestern schon, aber ich komme jetzt zu der, die wir erst haben. Und zwar haben wir als Small Group entschlossen, dass wir unsere Arbeitskollegen beschenken. Mit einem Znüni, mit sonst irgendeiner Kleinigkeit. Und so einfach Liebe weitergeben. Ganz unkompliziert im Kleinen und jeder dort, wo er arbeitet. Und die andere Action, die gestern war, ich habe spontan ein Garten- und Grillfest gemacht bei mir zu Hause. Ich habe einen riesigen Garten und darum ist das möglich. Und habe Freunde, Familie und Nachbarn eingeladen. Alles Leute, die sich nicht alle gekannt haben. Es war ein mega cooler Abend gestern und es hat so viele gute Gespräche gegeben. Es hat... ja, es war einfach ein Geschenk von Gott, dass er das so geführt hat. Der Thomas Hochuli, der da war, der spontan das ganze Kinderprogramm übernommen hat mit all seinen Spielen, die er dabei hatte. Also auch ein mega Geschenk. Er hat Love in Action gemacht mit den Kindern. Eine Sonja, die mich unterstützt hat mit allem Aufstellen und alles, was rundherum war. Und es war mega cool gewesen. Wir haben bis am Morgen um 3:30 abgewaschen und wir hätten noch Stunden weitermachen. Wir haben so viel Energie und Kraft gehabt. Also wir haben nicht nur investiert, sondern wir haben ganz viel zurückbekommen. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass man nicht die Action macht, weil man etwas zurückerwartet, sondern dass man das macht, weil man es im Überfluss hat.
Merci. So gut, ich habe 2 Actions geplant. Also eine als Small Group und eine als Familie. Die haben wir letztes Jahr schon gemacht. Wir gehen bei allen Nachbarn in unserem Block läuten und schauen mal, wer rum ist. Und fragen, ob sie PET-Flaschen zu entsorgen haben oder Alu und so Zeug. Alles, was man kann, da hinten entsorgen. Gehen vorbei. Und das machen wir als ganze Familie. Und es hat letztes Jahr eine coole Begegnung gegeben mit einer Nachbarin, wo ich seitdem ja, fast wöchentlich schon, habe ich das Gefühl, gesehen ich sie. Sie ist pensioniert, hat viel Zeit, ist viel verrissen. Und wir kommen ins Gespräch, wir reden miteinander, und es ist auch ein bisschen Beziehung entstanden. Und ich habe endlich mal Nachbarn kennengelernt. Stell dir das mal vor, oder? Dann weisst du ja die gar nicht, wer nebenan wohnt. Und ich bin gespannt, wer jetzt die Türen wird auftun in dieser Woche. Und freue mich schon auf gute Begegnungen. Und einfach etwas Gutes, das ist nämlich so überraschende Gesichter. Was, du willst meinen Abfall entsorgen? Aber das ist immer lustig. Und das Zweite ist, du kannst auch dabei sein. Also das kannst du auch machen bei deinen Nachbarn. Aber etwas kannst du auch noch, wenn du willst, dabei sein. Am nächsten Samstag gehen wir hier auf den Neumärktplatz. Und wir werden ganz viele Früchte kaufen. Die Small Group hat schon vieles vorbereitet. Für die Kinder tun wir so Säuferblasen, weißt du, verschenken. Wir haben so 100 Säuferblasen gekauft und etikettiert. Und unsere Kinder tun dann das den anderen Kindern verschenken. Ich will das auch alle mitmachen, das ist auch lustig. Und wir Erwachsenen, wir werden Früchte schneiden. Also da werden wir uns am 9. Morgen im Pfimi treffen. Dort oben werden wir Früchtschnipsel in so einen Becher rein tun. Und das Fähnchen oben drauf, be blessed, not stressed, irgendwie so, genau. Und werden das einfach verschenken. 200 Becher sind das Ziel, also wir haben etwas vor. Und ich freue mich, da Leute können einen frischen Tag zu geben.
Ja, bei uns ist es so, also ich mache sowieso einmal im Monat etwas mit Eritreer und da habe ich sowieso vorgekannt, da bin ich dann angesprochen worden, ob wir etwas organisieren könnten und jetzt sind wir da also ein paar Leute, die gesagt haben, wir treffen uns einfach an den Aare und es sollen einfach möglichst viel mitkommen, die wollen Salat mitnehmen, sollen Salat mitnehmen, dass man die Leute, die halt fremd sind oder nicht so integriert in unserem Land, dass die eingeladen werden. Wir haben dann herausgefunden, dass da noch Klasse verschenkt wird an den Aare und zwar von mit einer Gruppe von einer anderen Gemeinde und wir werden uns jetzt dort zusammenschliessen, wenn sie auch dabei sind, dass wir jetzt eben noch abklären, dass wir da von 2 Kirchen können, einfach die Leute, die uns gerade näher sind, Kollegen, Ausländer, was auch immer, können einfach einladen, gemütlichen Abend haben, Gemeinschaft können haben, Liebe so leben, mit Gesprächen, mit da sein, mithelfen. Genau.
Hey, merci mal euch. Fetten Applaus nochmal. Was ich mega eindrücklich finde, ist, dass man nichts Komplexes muss betreiben, nicht irgendwie muss ein riesen Budget zusammenbringen, bevor man irgendeine Aktion machen kann, die verändernd ist. Sondern mit ganz simplen Sachen, meistens einfach mit Gemeinschaft, kannst du Menschenleben so prägen. Letztes Jahr haben die Mitarbeiter vom ICF Zürich haben sie so eine Rooftop-Party organisiert. Sie haben rundum recht viele Firmen und Bürogebäude und sie haben die Leute eingeladen, einfach bei ihnen eine Grillparty zu erleben. Und eine von den Stories, die dabei rausgekommen sind, sehen wir hier im Video.
Ich bin David und ich wohne aus Frankreich und bin aufgewachsen in Frankreich. Und ich bin in der Schweiz seit 4 Jahren. Ja, ich finde Zürich teuer, aber leider ist das für mich nicht zu einfach für Kennenlernen neue Menschen. Meine erste Jahr ist sehr nur Arbeit.
Ja, wir haben vor einem Jahr während der Love in Action Woche haben wir alle unsere Office-Nachbarn auf das Dach des Office eingeladen zu einem Mittagessen. Es war super Stimmung und ich war dort an einem Tisch und ich habe David kennengelernt. Wir sind ins Gespräch gekommen, weil wir dieselbe Muttersprache haben. Ich spreche Französisch, er auch. Und wir haben darüber gesprochen, wie er in die Schweiz gekommen ist, wie er da Anschluss sucht in Zürich.
Aber ich komme in der Barbecue-Party. Das war eine super Stimmung, Leute sehr sympathisch. Besonders Nicola. Nicola redet mit mir in Französisch und das war sehr angenehm. Am Sonntag, das war total anders, eine andere Welt fast, weil die Leute sind nicht introvertiert, aber sehr offen, sehr sympathisch und ich bin sehr dankbar für diese Einladung im Barbecue und auch ich habe ein anderes Bild von die Kirche.
Yes, Nicola ist ein guter Mann. Ich finde es krass, wie der Nick hat nichts Spezielles gemacht. Er hat nur Gemeinschaft gelebt. Und doch ist ein Mensch, der lange in der Schweiz war, aber voll einsam, hat Anschluss gefunden. Hat endlich in der Schweiz einen Anschluss gefunden. Und lass uns in diesen zwei Wochen grosse Erwartungen haben. Lass uns mutig sein. Ich will jeden von uns challengen, dass wir auf die Plattform gehen, dass wir uns überlegen, was kann ich entweder als Aktion auf die Plattform stellen oder wo kann ich teilnehmen. Es gibt ganz viele coole Möglichkeiten, die ihr seht, wo ihr einfach nur teilnehmen könnt klicken und ihr könnt euch schon so einfach committen. Und ich glaube, die Woche, die vor euch steht, die hat so zwei Seiten. Einerseits bin ich überzeugt, dass es wird einen Impact auf unser Umfeld hat, dass es wird Menschen verändern, dass Leute dass die Nöte der Leute endlich mal erkannt werden und auch man für dich da sein kann. Und teilt doch wirklich, wenn ihr die Erlebnisse habt, miteinander teilen. In euren Small Groups, vielleicht in eurem 20s-Chat. Teilt schreiben, wo ihr Leute mit ganz einfachen Mitteln helfen können, wo Menschen können glücklich gemacht werden wo können, wo alten Leuten geholfen werden wo ihr vielleicht gemerkt habt, dass in eurer Nachbarschaft jemand völlig vereinsamt oder irgendwie in Depressionen lebt und ihr einfach können für diese Person da sein. Und ich glaube, das ist nur die eine Dimension von dieser Woche, die vor euch steht. Wenn wir diese Woche wirklich zu Herzen nehmen, dann wird es nicht einfach nur unser Umfeld verändern, sondern es wird auch unser Herz prägen. Und da wollte ich zurückkommen auf das Bild von dieser Pflanze. Ich glaube, wenn wir diese Woche wirklich uns zu Herzen nehmen und mutig einfach Jesus wirken und unser Herz butterweich machen, dann werden wir merken, dass es nicht einfach nur bei einer Pflanze mit Wurzeln bleibt, sondern dass da Früchte daraus entstehen, dass unser Glaube sichtbar wird. Weil nur anhand der Wurzeln erkennt man nicht, dass wir Christen sind. Wie oft werde ich noch irgendwie nach einem halben Jahr sagt mir, ah, du bist Christ, du gehst in eine Kirche. Weil es ist nicht offensichtlich, dass ich am Sonntag da bin oder dass ich am Morgen in der Bibel lese. Aber ich glaube, wenn wir Nächstenliebe leben, dann wird unser Glaube offensichtlich. Dann sehen wir, hey, da ist etwas anderes. Darum, überlegt euch selber. Ich habe mir heute 5 Minuten Zeit genommen und mir ist so klar geworden, wie ich ganz simpel helfen kann. Nehmt euch auch die 5 Minuten, die es braucht und überlegt, wie könnt ihr helfen in eurem Quartier, in eurer Umgebung. Wo könnt ihr etwas dazu dienen, dass einfach Nächstenliebe gelebt wird? Yes. Amen.